Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Unser heutiges Thema: Strickmuster entwerfen oder und dann lief wieder alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, letzte Sendung ist natürlich schon ziemlich lange her. Ich würde mich ja entschuldigen, aber ich habe es tatsächlich nicht früher geschafft. Also es tut mir trotzdem leid. Ich laufe auch schon seit Wochen rum und denke, oh, ich sollte unbedingt wieder was aufnehmen. Und ist auch nicht so, dass ich das jetzt vor mir herschiebe, weil mir das unangenehm ist. Wenn es mir unangenehm wäre, würde ich es bleiben lassen. Ehrlich gesagt, es ist bloß zu dem normalen Wahnsinn noch extra Wahnsinn dazugekommen. Kein schlimmer Wahnsinn, nur mehr Schüler. Dann habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich an der VHS Kurse mache. Die laufen jetzt seit dem 15. März. Die musste ich vorbereiten. Ich bin noch nicht ganz fertig. Das ist ein bisschen dumm, aber ich habe noch 3 Wochen. Kriegt es also noch hin, denke ich, bevor der Kurs zu Ende ist, ist er dann richtig komplett vorbereitet. Und diese Kursvorbereitung ist auch der Grund für das heutige Thema. Das erzähle ich euch dann aber etwas später. Termine oder so wüsste ich jetzt keine dringenden. Ich bin immer so ein bisschen unschlüssig. So Termingeschichten anzukündigen in dem Podcast wäre sinnvoll, wenn ihr das alle gleich hört, wenn ich es aufgenommen habe. Für die Leute, die da später reinhören, ist es eher witzlos. Deswegen weiß ich noch nicht so recht. Ihr könnt mir das auch gerne sagen. Möchtet ihr gerne Termine und Neuigkeiten oder lieber nicht? Keine Ahnung, ich kann auch Termine, also ich hätte schon welche, so ist es nicht, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr die auch ohne mich mitkriegt. Wie gesagt, wenn nicht, piept mich an und ich nehme die dann auf. Okay, was ich gestrickt und gesponnen habe, fangen wir doch gleich mal so an. Der endlos braune Rolli, Ebony Turtleneck, ist weitergekommen. Das ist gut. Nicht sehr viel weitergekommen, das ist nicht so gut. Ich stricke den ja von oben, wie schon mal beiläufig erwähnt. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich beide Teile, also das Vorder- und Rückenteil, zusammen auf einer Nadel habe und werde dann irgendwann morgen oder übermorgen anfangen können mit den Taillenabnahmen. Das ist eigentlich mein geistloses Fernsehstrickprojekt zurzeit. Ich habe bloß keine Lust dazu. Noch dazu ist es jetzt sehr schön warm geworden hier, frühjahrsmäßig und fast sommerlich, ehrlich gesagt. Und in dem Raum hier, wo ich aufnehme, sind gerade so ungefähr 25 Grad. Der hat nämlich ein riesiges Dachfenster und ein Kupferdach. Und sobald die Sonne da drauf scheint, ist es hier richtig schön kuschelig warm. Da ist die Motivation, jetzt einen Rolli zu stricken, nicht so tierisch hoch. Trotzdem, ich gebe nicht auf, vielleicht, wenn es denn dann ein bisschen schmaler wird, so teile ich, dass meine Motivation steigt oder so. Schauen wir mal. Das Zweite, was ich gemacht habe, und das hat mich ziemlich stark beschäftigt, sind die keltischer Sommersocken. Von denen habe ich euch schon erzählt. Das könntet ihr aber eventuell auch nicht mehr wissen, denn da hatten die noch keinen Namen. Das ist das eine Muster, was ich für meinen Mustersockenstrickkurs entworfen habe. Das Muster ist schon fertig. Da erzähle ich auch später noch was drüber. Das Muster ist fertig, aber ich habe bis jetzt erst einen Socken gestrickt. Und dann habe ich noch ein zweites Projekt für diese Strickkurse, ein Strickkurs, für den Kurs angefangen zu entwerfen. Und zwar soll das so eine Art türkischer Socken werden, der wird also mit 2 Farben gestrickt, der bekommt eine Ferse, die nachträglich eingefügt wird und hat ziemlich auch so eine Form wie so ein türkischer Socken. Also ich stricke im Prinzip einen langen Schlauch und vorne eine sehr eckige Spitze und als Ferse mache ich an die Stelle, wo die Ferse ist, nochmal eine eckige Spitze dran. Und also wenn ihr wisst, wie türkische Socken aussehen, dann habt ihr das jetzt kapiert. Und wenn nicht, dann kann ich hier wahrscheinlich noch 2 Stunden erklären, dann wisst ihr es immer noch nicht. Aber da bin ich jetzt so weit, dass ich das Muster für den Schaft fertig mir ausgedacht habe. Und stricken muss ich vom Schaft noch so 10 Reihen oder so. Ich habe auch schon eine Idee, wie das dann am Fuß weitergeht. Ich muss dann bloß noch messen, ob mir das Muster, was ich mir jetzt so vorstelle, reicht oder nicht. Über den erzähle ich auch noch ein bisschen was in dem Thementeil. Genau. Also ihr seht schon, ich versuche heute hier super organisiert zu sein. Apropos super organisiert, fällt mir gerade ein, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Die letzte Folge hatte hinten eine halbe Stunde Geisterfolge dran. Und zwar habe ich mir die tatsächlich selber letzthin angehört und dann gemerkt, also die Folge ist angeblich 1 Stunde 36 Minuten lang. Wenn man sie dann tatsächlich anhört, ist nach irgendwie so einer Stunde Schluss. Und dann kommt die große Leere. Dachte ich, erkläre euch mal, wie das gekommen ist. Ich nehme normalerweise immer die Aufnahme vom Podcast davor, speichere die unter einem neuen Namen und schmeiß alles raus bis auf den Anfangssong, um darauf dann meine neue Folge aufzunehmen. Das mache ich deswegen, damit ich alle Einstellungen behalte und diesen Song, der da am Anfang ist und in der Mitte und so. Bei der letzten Folge hatte ich davor diese englische Folge aufgenommen, die war extrem lang. Und als ich die neue Folge dann danach aufgenommen habe, habe ich nicht gesehen, dass ganz am Ende von der Spur, wo die Titelmelodie drauf ist, noch eben das Stückchen Titelmelodie war, was ich immer am Schluss spiele. Das heißt, und ich habe das nicht gemerkt natürlich, weil nachdem, ich habe den angehört, als er fertig war, den Podcast, und wenn ich mich dann verabschiedet habe und die Musik ist aus, dann mache ich da Schluss. Dann gucke ich ja nicht, ob da hinten noch irgendwo irgendwas kommt. Aber das ist in diesem Fall passiert. Also sie ist nicht gar so grauslich lang. Ich hoffe, ich schaffe das in der nächsten Woche nochmal, die Folge noch zu verändern und dann nochmal neu da hochzuladen und so. Aber es passiert ja nichts Schlimmes, es ist bloß ein bisschen komisch. Also Folge ist zu Ende, dann kommt eine halbe Stunde Schweigen, dann singe ich nochmal 2 Takte. Sorry, ich habe nach diesem Missgeschick das jetzt so gemacht, dass ich mir eine neue Vorlage gemacht habe. Und die behalte ich jetzt und hoffe, dass das damit dann besser läuft. Okay. Türkische Socken, genau. Ich habe noch mehr gestrickt. Ich meine, das waren über 4 Wochen. Da ist schon einiges passiert. Ich habe sogar was gestrickt, was ich hier nicht auf meine Liste getan habe. Schön. Und zwar hatte ich ein fürchterlich großes Bedürfnis, was aus handgesponnener Wolle wieder zu stricken. Das tut mir immer so gut. Und dann dachte ich, schaue ich mal, und hatte Wensleydale. Genau, ich habe Wensleydale in so beige-braun. Die Farbe heißt Oatmeal. Das heißt, das ist natürlich gewachsen so. Wensleydale-Schafe, die sind so braun. Haferbraun heißt es. Und ich hatte ursprünglich mal vorgehabt, daraus Mystic Earth Tuch zu machen. Ich wollte das mit der Spindel auf Lace-Stärke spinnen und dann diese Stola stricken. Netter Plan. Ich habe angefangen, das zu spinnen auf der Spindel, und es wurde ganz hart und kratzig. Und die Farbe fand ich jetzt auch nicht so berückend, und so toll fand ich dann Mystic Earth auch nicht. Und dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt und habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer zur Tour de Fleece dieses Wensleydale, den Rest wieder rausgekramt und gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Weil ich definitiv keine Lust, diese Wolle mit der Spindel zu verspinnen. Und gedacht, okay, ich schicke die jetzt quasi durch mein Spinnrad. Egal, wie es halt kommt, irgendwie verspinne ich die. Das ging super schnell. Und ich war mit der Wolle dann auch sehr zufrieden, weil die war sehr viel fluffiger und weicher als die Wolle, die ich vorher aus denselben Fasern gesponnen habe. Ich wusste bloß nie, was ich damit anfangen soll. Also ich hatte, glaube ich, so 180 Gramm oder so. Und keine Ahnung, die war so ein bisschen dicker. Also dachte ich mir, ja, die ist doch schön weich und fluffig und ich mache mir daraus einen Halswärmer. Weil ich irgendwie auch meinte, ich hätte davon nur 180 Meter. Das hat sich inzwischen als falsch herausgestellt, keine Ahnung. Und dann habe ich gesucht und habe wieder mal ein Anne Hansen Muster mir rausgesucht. Und zwar heißt es Leaf Prints und das ist so ein Halswärmer und fingerlose Handschuhe. Und das käme mir ganz gut zu Pass, weil ich ganz gerne im Winter das trage, vor allen Dingen drinnen, ehrlich gesagt. Mir ist immer am Hals zu kalt und muss ständig die Hände und so. Und diese Halswärmer und fingerlosen Handschuhe sind super, weil die kann ich dann ständig an- und ausziehen, je nachdem, ob mir kalt oder warm ist. Ich habe das dann gestrickt und es lief wunderbar. Aber beim Stricken habe ich schon gedacht, das ist aber doch irgendwie kratziger, als ich gedacht habe. Aber irgendwie auch sehr weich und das hat so ein bisschen wie Mohair, solche Härchen wegstehen und so. Es sieht wunderschön aus, passt klasse zu dem Muster, hat sich ganz schnell wunderbar gestrickt. Ich war ganz begeistert, wollte es dann auch gleich anziehen. Das habe ich dann einmal gemacht und dann habe ich gemerkt, dass doch sehr, sehr, sehr kratzig am Hals. Also die Handschuhe gehen noch, aber den Halswärmer ziehe ich vielleicht an, wenn es wirklich eisekalt ist. Ich weiß nicht. Jetzt stehe ich da. Ich habe auch noch die Hälfte der Wolle über. So war das nicht geplant. Ich habe gedacht, ich habe ein Muster rausgesucht, wo ich dann einfach alles verstricke und dann ist diese Wolle endlich weg. Und jetzt weiß ich nicht. Aufziehen ist ziemlich schwierig, weil das eben diese Mohair-artigen Härchen hat. Also jetzt liegt es da. Ich habe zwar schon die Enden vernäht, aber ich habe es nicht mal gewaschen oder irgendwas. Ich hatte mich so gefreut, das Stricken hat so Spaß gemacht und jetzt sitze ich da und denke, so kratzig, ziehe ich sowieso nicht an, soll ich das verschenken? Kann man aber auch niemandem antun, Halswärmer aus super kratziger Wolle. Wensleydale ist bekannt dafür, dass es kratzig ist, das wusste ich aber nicht, als ich das gekauft habe. Das ist sehr langfaserige Wolle, die einen wahnsinnig schönen Glanz hat, also ist eigentlich sehr, sehr schön. Ein bisschen glatt zu spinnen, aber das war jetzt auch nicht so das Problem. Nur, ich glaube, ich kaufe das nicht mehr, weil ich so empfindlich bin mit meiner Haut. Für mich etwas zu kratzig. Weiß ich also noch nicht. Und das Ding, wie gesagt, das hat mich dann so genervt. Ich habe das ganz schnell gestrickt innerhalb von 2 Tagen oder so. Und ich habe das nicht mal als Projekt auf Ravelry angelegt. Ich habe das bloß irgendwie in eine Ecke gesteckt und was anderes angefangen. Aber das habe ich auch gestrickt. Dann habe ich, das ist jetzt wieder auf meiner Liste, auch etwas für mich sehr Ungewöhnliches gemacht. Ich habe ja in dem Farbenbeitrag lang und breit erzählt, dass ich Blau nicht leiden kann. Und das stimmt. Und natürlich, was passiert als nächstes? Ich lese das Blog von Sandy Weisehart, das mache ich öfter. Die kennt ihr vielleicht auch. Die hat früher das Knitting Daily von Interweave, gibt so einen Newsletter, den man per E-Mail kriegen kann. Und das hat die früher betreut und total nett gemacht. Jetzt macht sie das nicht mehr und hat aber ein eigenes privates Blog noch. Das lese ich. Und da hat sie dann im Februar, wo alle das Gefühl hatten, es ist jetzt grau und düster und trübe und jetzt brauchen wir irgendwas Nettes, hat sie so Verlosungen gemacht, um die Laune zu heben. Und da hatte sie unter anderem als Preis ausgeschrieben quasi einen Strang Sockenwolle von Indigo Dragonfly. Sie hatte die Qualität in Merino, Kaschmir und Nylon und die Farbe hieß TARDIS. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle wisst, was die TARDIS ist. Es gibt diese Fernsehserie Doctor Who. Habt ihr vielleicht schon gehört. Kommt aus England. Die lief mal sehr kurz hier auch im deutschen Fernsehen nachmittags am Samstag. Das hat, glaube ich, kein Mensch angeschaut. Ich habe immer versucht, das aufzunehmen, habe dann regelmäßig Folgen verpasst, weil sie da 2 Folgen hintereinander gesendet haben, ohne dass das in der Programmzeitschrift stand. Kann ja vorkommen. Und auf jeden Fall, ich mag Doctor Who total gerne. Doctor Who hat so eine Art Raumschiff. Also es geht in der Serie um Zeitreisen und es gibt Folgen, die spielen in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft und auf anderen Planeten und es ist lustig und spannend und ich bin gerade völlig super begeistert. Ich habe mir alle Staffeln, derer ich habhaft werden konnte, gekauft und schaue die gerade rauf und runter. Und der hat also diese Zeitreisemaschine, Raumschiff Dings und das heißt TARDIS. Und es schaut aus wie eine blaue Police Box. Das sind wohl spezielle Telefonzellen gewesen, die es in den 60ern in England gab, die für die Polizei waren. Die Box ist blau, habe ich schon erzählt. Die Wolle ist gefärbt nach dem Vorbild dieser Telefonzelle. Blau. Ich gucke diese Wolle an und denke, ich muss das unbedingt haben. Und als nächstes denke ich ja, okay, jetzt bin ich total ausgerastet, weil klar, ich kaufe mir jetzt blaue Wolle. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, naja, vielleicht ist es ja auch mal ganz gut für mich, wenn ich jetzt mal weniger einseitig werde. Und ich hatte eh so das Gefühl, dass mein Halschakra so ein bisschen kränkelt. Und wenn man sich dann also quasi einen blauen Schal macht, das ist bestimmt gut und so. Ich will jetzt diese Wolle haben. Ich habe es leider bei der Verlosung nicht gewonnen. Ist auch mein übliches Schicksal. Ich gewinne praktisch nie was bei Verlosungen. Aber und dann gedacht, ich brauche diese Wolle unbedingt, ich bestelle mir die jetzt. Als ich das tun wollte, musste ich feststellen, dass mit Kaschmir war nichts mehr, aber Merino Nylon gab es noch. Dann habe ich also von Indigo Dragonfly Wolle bestellt, habe prompt den falschen Geldbetrag überwiesen und weil ich habe, sie wollte so und so viel Dollar und ich habe das in Euro überwiesen und es war alles total chaotisch, aber kam ziemlich schnell an, es hat sich dann auch alles geklärt. Und ich hatte da meine blaue Wolle. Und das war wunderbar, weil ich hatte schon Angst, wenn die dann kommt, denke ich, oh Gott, blau. Aber nein, es ist ein wunderschönes Blau mit so Lila drin. Und ach, ich war ganz begeistert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los bin. Vielleicht bin ich krank oder so. Ja, jetzt stand ich da und gedacht, was mache ich jetzt aus der Wolle? Als nächstes habe ich ein Muster gefunden. Das habe ich irgendwie ganz, ganz toll gefunden von Janelle Lateman. Die macht auch diese tollen Socken. Und die hat aber jetzt ein Dreieckstuch entworfen, relativ kleines, was man aus Sockenwolle stricken kann. Und das heißt Aiku. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es soll japanisch sein. Und dieses Muster habe ich gesehen und gedacht, haben. Dann habe ich das gekauft. Dann habe ich gedacht, ja, ich stricke jetzt IQ aus der Wolle, das passt super. Dann musste ich leider feststellen, nein, passt es nicht, weil von der Wolle habe ich nur 350 Meter und für das Muster braucht man irgendwie 400 oder so. Okay, das hat also nicht funktioniert. Dann habe ich weiter rumgeschaut und dann hatte die Annelie von Staubkörnchen, ihr wisst schon. Der andere Podcast. Die hatte erzählt von Stephen West. Der war mir zwar natürlich vorher schon mal begegnet, ich habe aber von dem nie irgendwas gemacht. Da habe ich rumgeschaut und gedacht, okay, ich mache von dem ein Muster, das heißt Pogona. Was das heißen soll, ist mir völlig unklar. Ich muss das mal googeln oder so. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, ist gar nicht schlecht, so schlicht, das ist was Einfaches zu stricken. Ich war ja immer noch mit meinen Sockenentwürfen da beschäftigt und wollte also was haben, was einfach nur nervenberuhigend einfach geradeaus zu stricken ist. Dann habe ich Pogona gestrickt. Das lief auch gut. Irgendeinen Blödsinn habe ich irgendwann gemacht, weiß nicht mehr. Aber das hat sich relativ schnell geklärt und dann stricke ich so vor mich hin. Und das ist ein Muster, wo keine, bei der Maschenprobe ist nur angegeben, wie viel Maschen man auf 10 cm haben soll, aber nicht wie viel Reihen. Und das finde ich immer ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite hat ja jeder so ein bisschen unterschiedlich, wie viel Reihen er auf 10 cm hat. Und der sagt einfach, okay, strickst du so und so lang und dann machst du das. Und ich habe also gestrickt und gestrickt und gestrickt und habe gewartet, dass es 35,5 cm lang wird in der Mitte. Und kurz bevor ich an diesen Punkt gekommen bin, und da hätte dann noch ein Teil kommen sollen, ging mir dann die Wolle aus. Das war dumm. Dann habe ich geschaut, wie viel Reihen ich danach noch hätte und das waren dann so ungefähr 6. Aber eine von denen war natürlich die Abkettreihe und das Abketten, so wie er das macht, braucht immer etwas mehr Wolle. Das ist dieser Rand, wo man immer 2 zusammenstrickt und die dann wieder zurück auf die linke Nadel und dann wieder 2 zusammen. Okay. Dann habe ich also 8 Reihen zurückgeribbelt und habe das dann zu Ende gestrickt. Bin auch sehr begeistert. Aber ich weiß noch nicht so genau. Es kann sein, ich habe die Randmaschen zu fest gemacht und dass ich das so nicht gescheit spannen kann. Falls das so sein sollte, dann würde ich das Ding wieder ribbeln und nochmal stricken. Das wäre mir jetzt auch wurscht. Das ging ziemlich schnell und hat so viel Spaß gemacht und war gleichzeitig so einfach. Das würde ich auch nochmal machen. Bin also mit dem Teil ziemlich zufrieden. Es ist auch fertig gestrickt, aber nicht gespannt. Und deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es ganz fertig ist oder nicht. Ich schätze aber wahrscheinlich schon. Mal sehen. Okay, also das war die erstaunliche Geschichte von meinem blauen Halstuch. Ich denke auch, dass ich das tatsächlich tragen werde. Sehr eigenartig. Und dann habe ich noch was anderes angefangen. Ich weiß nicht, ob ich euch davon schon erzählt habe oder nicht. Häkelprojekt. Ich habe doch diese ganzen Sockenwollreste und das sind insgesamt so 600 Gramm, glaube ich, oder 400. Ich habe es euch erzählt, als ich diese Folge gemacht habe, warum die Wolle immer mehr wird. Aber ich bin ganz schrecklich schlecht mit Zahlen, die kann ich mir nicht merken, die fallen aus meinem Hirn immer raus. Macht ja auch nichts. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Sockenwollreste und ich bin recht zuversichtlich, dass da auch im Laufe meines weiteren Lebens noch mehr dazukommen werden. Habe also in meinem grenzenlosen Optimismus angefangen, eine Decke zu häkeln aus Sockenwollresteln. Und zwar heißt, das Muster heißt Babette Blanket, die Designerin ist Kathy Merrick. Das ist auch in Interweave Crochet natürlich erschienen, weil häkeln, nicht stricken. Und ich habe mir aber das Muster extra gekauft. Und und habe mir gleich auch noch zwei neue Häkelnadeln gekauft, auch sehr interessant, weil ich feststellen musste, dass ich A, in der richtigen Stärke nichts habe und die ich hatte, mit der habe ich dann gehäkelt und dann taten mir prompt wieder die Handgelenke weh. Das ist mir eingefallen, das geht mir beim Häkeln immer so. Ich muss irgendwas mit meiner Technik verkehrt machen, sodass ich irgendwie da mich komisch bewege und dann geht mir das immer so auf die Sehnen. Also habe ich gedacht, naja, kaufe ich mir mal andere Häkelnadel, schau mal, ob es besser ist. Ich habe jetzt so eine ergonomische Adi-Häkelnadel bestellt und so eine Holznadel von Knit Pro. Ich finde die beide klasse. Mir ist fast die ergonomische noch lieber. Aber so wie ich häkel, liegt die gar nicht so in der Hand, wie das eigentlich sein sollte. Also in gewisser Weise ist es dann auch wieder ein Blödsinn. Bin noch nicht ganz sicher. Ich häkel auch nicht so arg viel, aber diese Vierecke, ich fand diese Decke so toll. Das sieht so Cave Facet-mäßig aus mit ganz vielen, vielen verschiedenen Farben. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein Schwachsinnsprojekt ist, wenn ich sowas anfange, weil ich ja auch das Zusammennähen so liebe. Ich habe bis jetzt geschafft, bei allen Quadraten, die ich gehäkelt habe, die Enden gleich zu vernähen. Das ist ja schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Aber ich habe noch keinen blassen Dunst, wie ich die dann hinterher zusammennähen soll, wenn es soweit ist. Aber das sehe ich dann schon. Moment. Okay, also ich habe beschlossen, einfach ein optimistischer Mensch zu bleiben und diese Quadrate zu häkeln. Jetzt habe ich bloß gemerkt, ich transferiere schon ständig dieses Projekt von einer Strickbeutel in den nächsten. Ich glaube, ich muss mir noch einen Strickbeutel zulegen, damit das da so sein Zuhause hat. Denn ich glaube, diese Häkeldecke, die wird bisschen länger dauern. Ich war am Anfang sehr enthusiastisch und habe jeden Tag so 1-2 Quadrate gehäkelt. Das ist jetzt aber schon wieder eine Weile her. Muss ich mal schauen. Und es wäre ziemlich gut, einen Beutel zu haben, wo alle Reste gleichzeitig reinpassen, weil ich hole mir jetzt immer so 3-4 Reste und dann häkel ich mit den Farben so ein paar Quadrate und dann will ich eigentlich austauschen und denke, ach ja, ich muss dann wieder mal an die Schachteln und da frische Wolle holen und das funktioniert jetzt noch nicht so ganz. Außerdem ist es dumm, ich kann beim Häkeln nämlich nicht fernsehen, habe ich festgestellt. Ich muss beim Häkeln immer hinschauen. Aber ich denke, das sind Schwierigkeiten, die sich auch überwinden lassen. Und der Vollständigkeit halber muss ich sagen, ich habe also immer noch dieses Schildkröten-Dings hier rumflacken, Mossy Turtle. Ich habe ursprünglich vorgehabt, das meinem Sohn zu Ostern jetzt wenigstens zu schenken, wenn ich es schon zu Weihnachten nicht schaffe. Ich habe ja wirklich so gar keine Lust zu dem Ding und Ich weiß es nicht. Und dann ist es so, dass mein Mann ja jetzt bei sich eine Stauballergie festgestellt hat und Stofftiere sind da ganz doof. Und deswegen versuchen wir gerade eher die Zahl der Stofftiere im Haus zu reduzieren, anstatt jetzt noch wieder welche dazu zu tun. Und ja, ich weiß also noch nicht so recht. Ribbeln, weiter stricken. Irgendwann werde ich mich dann entscheiden und ich erzähle es euch dann. Okay, dann spinne ich auch. Ich bin immer noch dabei, diese 400 Gramm handgefärbte Merino-Wolle zu spinnen, die mal ein Pullover werden sollen. Ich habe jetzt nur noch 85 Gramm über. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und das habe ich jetzt auch mit einer gewissen Vordringlichkeit hier rumstehen. Dann habe ich immer noch Merino-Seide für Socken. Die Spindel habe ich zum Spindelspinnkurs mitgenommen. Dann hat die erstmal irgendwie 10 Tage in meiner Spinnradtasche gelegen. Ja, also ich habe momentan jetzt eigentlich so seit Mitte letzter Woche oder so, habe ich so beschlossen, ich muss jetzt wieder mehr spinnen und habe die Spindelprojekte wieder überall im Haus verteilt und ziehe mir jeden Abend das Spinnrad nochmal raus und dann geht da auch was weiter. Ich hatte heute einen echten Durchbruch bei meinem Projekt, was auf der kleinen türkischen Spindel ist. Das ist die ich von Threads Through Time bestellt hatte. Von der habt ihr auch schon ein paar Mal was gehört. Spindel ist super, ich liebe sie. Und zwar hatte ich diesen Kammzug, den ich auf dem ersten Reveller-Treffen gekauft habe von Spinning Martha. Der ist so in verschiedenen Farben gefärbt. Also das eine Ende ist dunkelgrün und dann wird es blau und rot und das andere Ende ist dann gelb. Da wollte ich unbedingt eigentlich eine Wolle draus machen für ein Lace-Tuch, wo dann eben dieser Farbverlauf auch in dem Tuch zu sehen ist und erhalten bleibt. Und habe dann überlegt, klar, das spinne ich also super, super, super dünn und mache danach Kettenzwirn. Als Idee sehr niedlich, wenn auch langwierig. Auch nicht völlig unlösbar. Ich habe jetzt bloß gemerkt, das Ding, das liegt hier immer bloß doof rum und ich spinne da gar nicht dran. Dann habe ich gedacht, naja, warum ist denn das jetzt so? Es liegt so schön handlich da, es schaut hübsch aus, ich weiß gar nicht, was da los ist. Tja, dann habe ich es heute nochmal rausgezogen, fange an zu spinnen, reißt mir der Faden. Spinne noch ein bisschen weiter, reißt mir der Faden. Versuche ich irgendwie dünner auszuziehen, macht es irgendwie im Kammzug. Denke ich, was ist denn da los? Also der Kammzug ist so ein bisschen so zusammengepappt. Das ist oft so nach dem Färben, das lässt sich wohl kaum vermeiden. Dieser Kammzug ist aber nicht nur allgemein etwas zusammengepappt, sondern der hat Stellen, die sind so richtig angefilzt. Und wenn das angefilzt ist, kann man das nicht gescheit ausziehen. Wenn man das nicht gescheit ausziehen kann, kann man daraus auch nicht ganz, ganz dünn spinnen. Geht nicht. Okay, erster Gedanke, okay, ich schmeiß den Kammzug jetzt gleich ganz weg. Ich habe die Schnauze voll. Zweiter Gedanke, naja, ist ja auch ein bisschen blöd. Also ich mag das wirklich sehr gerne mit den Farben und das ist ja auch was Besonderes, diese Erinnerung an dieses Treffen. Und jetzt habe ich den hier irgendwie schon liegen seit Herbst 2009. Ist ja auch doof. Und jetzt habe ich einfach ganz spontan beschlossen, ich spinne es ein bisschen dicker. Also nix Lace. Ich hoffe, wenn ich fertig bin und das dann so verketten, verzwirnt habe, dass das dann so maximal so Nadelstärke 2 bis 3, ja, also für mich 2 bis 3, also entweder so 6-fädige Sockenwolle oder ein bisschen dicker wird. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen dicker spinne, mache ich mir die Sache schon ein bisschen leichter. Und dann habe ich einfach beschlossen, wenn ich an so Stellen komme, die sich partout nicht ausziehen lassen, weil die richtig zusammenpappen. Und jedes Mal, wenn ich ziehe, höre ich bloß, wie die Fasern reißen. Die Teile, die schmeiße ich jetzt einfach raus. Die kommen da nicht rein, die kommen in den Mülleimer. Hat ja keinen Zweck, weil das kann man nicht ausziehen. Da kann man also entweder Knubbel reinmachen oder. Weiß nicht, es ist auf jeden Fall nicht möglich, das dann anständig zu spinnen. Ist ein bisschen schade, ich habe mich sehr auf diesen Kammzug gefreut und so, aber ich bin total glücklich, dass ich jetzt endlich weiß, warum das keinen Spaß macht, das zu spinnen. Genau. Ich habe auch neue Wolle bestellt. Und zwar habe ich jetzt mal Polwarth bestellt von The Painted Tiger. Die hatte so eine Herbstfärbung, auch mit unterschiedlichen Farben, braun, lila, gelb, orange oder so. Und das sieht wunderschön aus. Das sind so 200 und ein paar zerklemmte Gramm, also 8 Unzen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, das zu spinnen. Aber ich muss erst mal diese Merino da fertig machen, die handgefärbte. Ich meine, gut, das ist auch angefärbt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe in einem Anfall von spontanem Wahnsinn mir mein Lace-Spinnflügel für mein Rad bestellt. Das wollte ich jetzt auch schon ewig machen, aber ich musste erstmal das Geld beieinander haben. Jetzt habe ich es noch nicht ganz, aber wenn ich meine Sockenkurs da fertig gehalten habe und die mir mein Geld überweisen, dann habe ich es. Und deswegen ist ja klar, muss ich das jetzt gleich bestellen. Ich habe ein Majorcraft Little Jam Spinnrad. Das ist Reisespinnrad von Majorcraft. Und dafür gibt es verschiedene Spinnflügel. Es gibt auch einen Wildflyer, der ist dafür da, dass man besonders dicke Garne macht oder so Art Yarns, wo man dann so dicke Knubbel hat oder so. Und es gibt eben auch einen Spinnflügel, der extra, der besser dafür geeignet ist, dass man damit ganz dünne Wolle spinnt. Der Lace-Flügel, der ist etwas kleiner und da kommen auch kleinere Spulen drauf. Die Spulen haben so einen dickeren Kern, dann zieht es nicht so stark. Also ich erhoffe mir davon, dass ich jetzt dann endlich so dünn spinnen kann, wie ich mir das immer erhofft habe. Ich fürchte aber, es liegt nicht allein am Equipment, sondern auch an dem, was ich da mache und an den Fasern, die ich da habe. Und dann habe ich mir noch überlegt, mit diesem ganzen Spinnfasern und so, also das handgefärbte Sachen zu kaufen ist A, immer relativ teuer, was ich auch verstehe, weil da sind ja Leute, die da Arbeit reinstecken und Material. Und B, würde ich eigentlich am liebsten mehr so, was weiß ich, 500 Gramm einfarbige Wolle haben wollen. Jetzt sagen sie alle, ja, das ist ja gar kein Problem, das kannst du ja kaufen. Aber was man so zu kaufen kriegt, ist normalerweise Merino oder vielleicht noch Corriedale oder so einheimige, kratzige Sachen, die sind dann alle weiß. Und das, was schon gefärbt ist, ist meistens so von Ashford. Und ich bin mit den Farben auch nicht so hundertprozentig glücklich, die es da gibt. Und irgendwie, ja, jetzt geht das los. Und ich habe dann ja hier auch noch so Wolle, die weiß und grau ist. Und da müsste man ja färben. Und dann habe ich zwischendurch beschlossen, okay, ich kaufe mir jetzt Kool-Aid und färbe das damit. Und dann ist die Sache gegessen. Und jetzt hat mir beim letzten Spinntreffen eine erzählt, nee, mit Säurefarben färben ist total einfach. Und das ist gar nicht so schlimm. Und du brauchst, du kannst einen Topf nehmen und bla und Zeug. Und jetzt spiele ich also schon mit dem Gedanken, mir hier irgendwie auch noch Ashford-Farben zuzulegen und Wolle zu färben, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Wollsorten zu kaufen, alle in weiß. Und dann könnte man ja, wenn man das dann kann, irgendwann auch tatsächlich die Farbe färben, die man gerne hätte. Ja, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich spiele sehr mit dem Gedanken, in welcher Zeit ich das dann noch machen soll, ist mir ein echtes Rätsel, aber das hat mich ja auch noch nie von irgendwas abgehalten. Genau, ja, schon wieder eine halbe Stunde um hier, aber naja, das kommt immer davon, wenn ich so selten hier sende. Okay, kommen wir mal zum heutigen Thema. Okay, unser heutiges Thema ist, und dann lief wieder alles anders, als ich es mir vorgestellt habe, oder Strickmuster entwerfen. Ich habe den Titel vom Thema für den Titel vom Podcast umgedreht, denn ich dachte, wenn ich jetzt eine Überschrift mache, wo steht Handgemacht, Folge 12 und dann lief wieder alles anders, als ich mir das vorgestellt habe, ist ein bisschen lang. Außerdem ist Strickmuster entwerfen ein bisschen klarer. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt und dann lief wieder alles anders, als ich mir das vorgestellt habe, könnte ich auch als Überschrift über mein ganzes Leben setzen. Da bin ich aber, glaube ich, auch gar nicht so speziell. Das ist einfach so. Man kann sich viel vorstellen. Es kommt dann doch immer alles anders. Da muss man so ein bisschen mitleben. Ich habe hier irgendwie in meinem Raum ein Zitat hängen, dass wenn man versucht, da Ordnung reinzubringen in das Chaos, dass man dann gegen den Fluss des Tao geht und also hat keinen Zweck. Ja, Gut. Bei den Strickmustern ist das dann aber so, irgendwann muss es dann wieder halbwegs ordentlich ausschauen, zumindest, denn sonst hilft ja nichts. Also, ich habe mich also mal wieder selber unter Druck gesetzt, darin bin ich auch ziemlich gut und habe diesen Kurs angeboten, der heißt Coole Socken für warme Füße und das ist quasi der fortgeschrittenen Kurs Mustersocken stricken. Ich hatte letztes Semester einen angeboten für einfache Socken. Da habe ich verschiedene Arten Sockenkonstruktionen erklärt, von der Spitze aus, von oben, vom Schaft aus, verschiedene Fersen, Boomerang, diese Catbody-Ferse, Herzchenferse, Käppchenferse, Bandspitze, wie heißt diese Whirlpool Toe auf Deutsch? Sternen, wie auch immer, Spitzen, Geschichten, alle diese Sachen habe ich erklärt. Die Teilnehmer haben sehr hübsche Babysöckchen gestrickt und das lief auch sehr gut. Und dann haben wir gesagt, okay, im nächsten Semester mache ich jetzt einen Kurs für diejenigen, die lernen wollen, wie man jetzt auch noch in die Sockenmuster einstrickt. Viele Leute scheuen da so ein bisschen vor zurück. Und denken, um Gottes Willen, irgendwie der Socken an sich ist schon kompliziert genug und jetzt soll ich dann auch noch mit Zählmuster und so. Und dann dachte ich mir so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich mache also den Kurs, der alles abdeckt. Lochmuster, Zöpfe und zweifarbig, ist ja klar, mehr braucht man ja auch nicht. Und dann kam mir das irgendwie drei Paar Sockenstricken in einem Kurs, der sechsmal ist, vielleicht ein bisschen viel ist. Aber bin ein kreativer Mensch, denke ich mir, naja, entwerfe ich halt zwei Socken. In dem einen sind Löcher und Zöpfe und in dem anderen, der ist zweifarbig. Also ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ein Sockenmuster zu entwerfen, wo alles drei drin vorkommt, hatte aber dann das Gefühl, das könnte vielleicht ein bisschen zu überladen werden. Also nur so ein bisschen. Ja. Okay. Ich denke also auch schon seit November oder Dezember darüber nach, wie jetzt dieser Socken dann aussehen soll. Also die Seesocken, aber vor allen Dingen der erste, der mit den Löchern und Zöpfen. Und hatte dann so diesen Geistesblitz und gedacht, oh ja, ich mache sowas wie Coriolis, wo so ein Band sich so rüberzieht. Coriolis ist eine Sockenkonstruktion von Cadbury. Und das basiert auf einer Konstruktion, wo man strickt zuerst so eine Art Zwickel, wo man immer mehr Maschen zunimmt. Und dann macht man eine Ferse, nach der. Also die hat erst so verkürzte Reihen und danach strickt man so eine Fersenwand und all diese zusätzlichen Maschen, die man vorher zugenommen hat, die werden da dann wieder weggenommen und dann kann man schön gerade wieder weiter stricken. Und diese Sockenkonstruktion funktioniert in beide Richtungen, wie eigentlich alle Sockenkonstruktionen mit von der Spitze aus und vom Schaft aus angefangen. Ist wurscht. Coriolis selber ist von der Spitze aus, ist sehr schlicht, sehr einfach zu stricken, wunderschön, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Aber ich wollte ja nicht jemand anderes Muster jetzt kopieren. Außerdem brauchte ich ja Löcher und Zöpfe. Also habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir dann so einen Zopf und der geht dann so vorne schräg über den Socken. Das sieht bestimmt total klasse aus und daneben mache ich Lochmuster. Dachte ich, ja, und dann könnte ich ja so auf der Fersenseite von dem Socken, da mache ich dann so Zöpfe, wie so einen keltischen Zopf. So, ihr kennt die sehen so super geflochten aus. Das sind ganz viele, wie so viele Bänder, aus denen man dann was ganz Kompliziertes flechtet. Pflicht? Pflicht, genau. Ja, egal. Und dann habe ich eine sehr hübsche Zeichnung gemacht. Also so fange ich eigentlich immer an, wenn ich ein Strickmuster entwerfe. Ich denke da ganz viel drüber nach. Und dann mache ich eine Zeichnung. Ich kann nicht zeichnen, aber es ist trotzdem der beste Weg, um festzuhalten, was ich so für ein Ding im Kopf habe. Und das ist mal das Erste, was mir dabei klar geworden ist. Also bei mir geht das sich selber so ein Strickteil ausdenken immer damit los, dass ich habe eine komplette Vision. Ja, also ich laufe so rum und denke, was könnte ich denn da machen? Und da auf einmal macht so Zong. Und ich habe das ganze Ding im Kopf. Also ich weiß genau, wie das aussehen soll. Jetzt geht's aber los. Ich kann nicht gescheit zeichnen. Das heißt, bis ich das irgendwie festgehalten habe, ist die Hälfte schon weg. Und dann habe ich erstmal keine Zeit. Und dann wird sowieso alles anders. Und dann habe ich natürlich nicht von allen Teilen dieses Sockens eine gleich konkrete Vorstellung gehabt. Und es ist ja so, ich habe vielleicht eine Vision, aber ich hatte zum Beispiel in meiner Zeichnung von der Rückseite der Ferse hatte ich irgendwie 10 so Rippen. Das kann ich gar nicht machen mit der Maschenzahl, die ich da habe. Funktioniert nicht. Also wenn jede Rippe 2 rechte Maschen haben soll, dann stehe ich da auf einmal blöd da, habe 3/4 der Sockenmaschen für die Ferse genommen und passt nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich da dann wieder rumtüfteln müssen. Und also ich kann es euch gleich sagen, es war eher kompliziert und langwierig, aber mal wen wundert's, gell? Vorne soll ein Zopf schräg rübergehen, hinten sollen lauter Zöpfe kreuz und quer gehen, dazwischen sollen Zunahmen mit Umschlägen gemacht werden und dann noch so ein kleines Lochmuster da dazwischen und so. Klar, ist Pipifax, gell? Entwürfe ich auch immer eben so am Nachmittag. Ja, vielleicht sollte ich erklären, wie komme ich überhaupt auf die blöde Idee, dass ich jetzt hier irgendwie Strickmuster entwerfe. Die Sache ist die, in gewisser Weise mache ich das schon sehr lange und in gewisser Weise habe ich aber trotzdem nicht sehr viel Erfahrung damit. Das ist wie beim Nähen. Ich habe ziemlich bald, nachdem ich angefangen habe zu stricken, habe ich auch angefangen, mir selber Sachen auszudenken. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. So, was weiß ich, ich wollte eine Zipfelmütze mit Ringeln, also habe ich eine Zipfelmütze mit Ringeln gestrickt. Kein Mensch hatte so eine und es gab dafür auch kein Muster. Also habe ich gedacht, naja, wenn ich da so anfange und dann mache ich so und so weiter, dann geht das schon. Das ging auch. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte gern Fingerhandschuhe und dann möchte ich mit Streifen und dann mache ich das so und so und das habe ich dann gemacht und das war wunderbar. Aber diese Sachen waren in der Regel eher einfach. Also ich habe einmal so ein Einstrickmuster mir ausgedacht, so intarsienmäßig Streifen und dann war da eine Pyramide und der Mond und so. Das war so das Komplexeste. Ich habe auch mal mir einen Pulli ausgedacht, der hatte dann auch Lochmuster und so. Aber wie gesagt, das waren die 80er Jahre. Nachdem ich raus hatte, wie viel Maschen ich für den Pulli insgesamt haben will, habe ich den Rest einfach, ich meine, man fängt mit dieser Maschenzahl an, strickt gerade hoch bis zum Ausschnitt, denkt, okay, machen wir V-Ausschnitt, okay. Und für die Ärmel habe ich einfach Maschen aufgenommen an der Seite und dann runtergestrickt und dann gedacht, ich habe dann das Vorder- und Rückenteil, was ja schon fertig war, an meinen Arm gehalten und gedacht, ungefähr so viel rein, da unten ungefähr so weit. Das habe ich dann so abgeklemmt und gezählt und gedacht, okay, das ist meine Maschenzahl unten. Und dann oben habe ich geschaut, okay, so ungefähr so weit soll der sein. Dann habe ich die Maschen aufgenommen und gedacht, okay, ich habe jetzt oben so viel, ich habe unten so viel. Das sind so und so viele Reihen dazwischen. Also nehme ich jetzt jede 6. Reihe 2 Maschen ab. Fertig. Ich habe nie irgendwas aufgeschrieben für irgendjemand anderen, dass er das nachstricken kann oder so. Und ich habe alles, was ich gemacht habe, im Wesentlichen nur einmal gemacht. Okay, dann als ich dann den ersten Lochmuster-Strickkurs vorbereitet habe, stand ich da und habe gedacht, ich kann ja nicht einfach jemandes Muster nehmen und das so an die Kursteilnehmer verteilen. Ich will auch nicht reingehen und sagen, ja, und jetzt kriege ich noch von jedem irgendwie 8 €, weil wir stricken jetzt dieses Muster und das müsst ihr bezahlen, auch doof. Also habe ich gedacht, naja, das ist so für mich ein ganz günstiger Tritt in den Hintern. Ich entwerfe jetzt selber ein Tuch. Dann habe ich auch einen wunderschönen Einfall gehabt. War ich viel zu spät dran, dann klappte das nicht. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache mir das jetzt leichter. Ich nehme jetzt so Muster, die ich schon woanders gefunden habe, kombiniere die neu und habe da mein eigenes Tuch. Dann wollten die Teilnehmerinnen noch einen zweiten Kurs. Ich hatte keine zweite Anleitung, also habe ich noch eine geschrieben. Und jetzt bin ich eben mit diesen Mustersocken da zugange. Ich habe irgendwie gedacht, weil ja Socken ein bisschen schneller zu stricken gehen, dass das weniger Aufwand wäre. Das war dumm. Socken, also bei einem Tuch oder einem Schal ist ja nicht so wichtig wegen der Passform. Ein Socken müsste eigentlich ja auch noch verschiedene Größen haben und so. Und da wird es dann richtig lustig. Und ich habe halt gedacht dieses Mal, naja, also ich mache das jetzt ungefähr so und dann fange ich mal einfach an und schreibe das Muster, während ich stricke. Und ich habe gedacht, das geht dann schneller. Ging es aber nicht. Also das ist wieder so eine Typfrage, glaube ich. Es gibt ja Designer, die fangen an und machen erstmal 25.000 Maschenproben oder so. Ich glaube, ich sollte, also das ist jetzt meine neueste Erkenntnis, besser damit anfangen, dass ich für den ersten Teil das Muster einfach schon aufschreibe, komplett fertig. Wenn ich es dann hinterher ribbeln muss, muss ich auch das Muster ändern, ist klar. Aber dann geht das Stricken schneller, weil sonst sitze ich immer da und denke, jetzt weiß ich gar nicht, wie jetzt die nächste Reihe werden soll und dann stricke ich nicht weiter. Wenn ich mir vorher schon was ausgedacht habe, wie die nächsten 10 Reihen gehen sollen oder 20 oder so, dann stricke ich die einfach und wenn es dann nichts ist, habe ich auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, auf der ich dann ändern kann. Außerdem, das hat mir diesmal tierisch geholfen, habe ich mir jetzt ein Programm zugelegt, mit dem man Strickschriften machen kann, diese Zellmuster und so. Ich habe die letzten Male immer in Excel gemacht und habe mir da so einen Zeichensatz geholt, den man dann benutzen kann. Und dann hat man diese Stricksymbole und macht dann so ein Excel-Dings und da pinnt man dann irgendwie das Symbol für den Umschlag und die links geneigten Abnahmen und so immer jedes Mal da rein, wo das hingehört. Und das ist relativ mühsam. Und dann muss man es irgendwie aus Excel noch woanders hinkriegen, damit man Layout machen kann. Und das ginge alles noch, aber was ich merke, was mir echt schwer fällt, ist die Anleitung so zu schreiben, dass Leute kapieren, was ich von ihnen will. Und ich merke auch, dass ich einen gewissen Widerwillen dagegen habe, alles ganz haarklein zu erklären. Das ist aber blöd, weil dann kapieren die Leute das nicht. Und ich weiß, dass ich bei dem Socken mit den Löchern und dem Zöpfen war ich echt kurz davor, am Schluss zu schreiben und nun den linken Socken gegengleich arbeiten. Habe dann aber gedacht, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein und habe die Anleitung für den linken Socken nochmal extra aufgeschrieben und alle Zählmuster sind jetzt auch schön gespiegelt. Und das ist ganz klasse mit dieser Software, die hat zwar echte Macken, aber ich kann dem Programm einfach sagen, okay, und diesen Chart nimmst du jetzt und drehst den spiegelverkehrt. Es ist zwar, funktioniert nicht immer ganz klasse, weil das Programm denkt, dass die Symbole für Zöpfe, sobald sie dann mal drinstehen in diesem Raster, lauter einzelne Dinger sind, dann dreht er die einzeln um. Das sieht ganz doof aus und dann weiß man nicht mehr, was man da wollte. Aber trotzdem muss ich sagen, also diese Software hat mir enorm viel Zeit erspart und macht das Verbessern der dieser Strickschriften so viel einfacher, weil es waren natürlich wieder 1000 T-Fehler drin, das ist immer so. Deswegen haben ja die Leute auch so Teststricker, damit man die findet. Ich habe auch festgestellt, ich selber bin ganz schlechte Teststrickerin. Ich bin dafür irgendwie zu wurschtig. Ich habe zum Beispiel den Socken gestrickt und nach dem Bündchen verändert sich die Maschenzahl. Das reguliert sich hinterher wieder, aber es gibt zwei Reihen, wo das dann irgendwie da mehr und da weniger wird und das ist komisch. Aber ich als strickender Mensch merke sowas gar nicht. Ja, ich habe da diese Zählmuster und dann fange ich da an und rechts ist dann so ein Zopf und danach ist der Rest von diesen ganzen vorderen Maschen alles rechts. Zähle ich doch nicht, wie viele Maschen da sind. Ich stricke einfach bis zum Ende der Nadel rechts. Ich habe aber eine Kursteilnehmerin, die ist saugut für sowas. Die zählt die alle ab. Dann strickt sie alles rechts, dann sagt sie, du, das Muster geht jetzt aber nicht auf. Und also in dem Fall hatte sie nicht rechts, sondern sie hat was übersehen, aber die findet jeden Fehler, das ist total klasse. Die arme Frau ist relativ frustriert, weil die macht dann immer alles richtig und es passt trotzdem nicht. Ja, das ist mein Fehler, sorry, aber so im Lauf des Kurses finden wir schon den größten Teil der Fehler eigentlich. Und und es passieren dann auch so Missgeschicke. Also sowas ist mir ja vorher noch nie passiert. Mir ist tatsächlich eine Masche runtergefallen bei der Ferse. Und das habe ich erst gemerkt, als ich dann um die Ferse schon rum war und mitten am Fuß auf einmal denke ich, komisch, was denn da für ein Loch? Ja, und dann hat natürlich, da habe ich mich mal gezählt, da kam dann die Maschenzahl für die Ferse irgendwie verkehrt raus, weil die Masche, die runtergefallen war, die hatte ich natürlich nicht mitgezählt. Aber naja, ich bin jetzt schon fast durch mit dem Muster und gehe dann davon aus, dass es irgendwann so gut wie fehlerfrei sein wird. Nachdem das Muster jetzt relativ kompliziert geworden ist, ich bin auch ziemlich zufrieden damit, werde ich das wahrscheinlich als Kaufanleitung anbieten, irgendwann in ferner Zukunft, weil ich muss noch einen linken Socken stricken und will das alles noch ein bisschen schicker machen und dann muss ich vor allen Dingen noch schöne Fotos machen. Weil das wisst ihr auch selber, wenn die Anleitung kann noch so gut sein, wenn das irgendwie ein krätziges Foto ist, dann kauft kein Mensch das Muster. Ich habe da auch wieder diese Stadien gehabt, weil erst habe ich diese Vision und dann ist immer alles ganz aufregend und es wird super toll. Und dann fange ich an zu stricken und denke, nee, und das ist ja doof und so funktioniert das nicht. Und dann muss ich wieder ribbeln und dann ändere ich das und denke wieder, nee, das ist doof, mag ich nicht. Und dann ribbel ich wieder und dann denke ich, ist ja jetzt echt doof und ich mag es auch immer noch nicht, aber jetzt kann ich nicht mehr ribbeln, weil mir läuft die Zeit davon. Und dann stricke ich weiter und denke, doofer Socken, der wird ja blöd und der gefällt mir gar nicht und die Farbe ist doof und das Muster ist langweilig und bläh, und da zieht sich so und das mag ich aber nicht und bläh, 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 bläh. Und dann habe ich den ganzen Socken zähneknirschend zu Ende gestrickt. Dann habe ich mir den so angeguckt und dachte, eigentlich ist der ganz hübsch. Und das passiert mir jedes Mal. Das ist so wie, das Lace ist es sowieso immer so, auch mit den Tüchern. Ich fange die an, bin ganz euphorisch, strick vor mich hin, denke, ist ja langweilig, ist ja doof, ach nee, macht ja keinen Spaß, sieht ja doof aus, ach nee, vielleicht sollte ich es doch ribbeln, mach's fertig, denke, blödes Tuch, wasch es, spann es und denke, mein Gott, ist das schön. Und man sollte ja meinen, dass ich mit meiner ganzen Strickerfahrung das jetzt irgendwann mal lernen würde. Ja, deswegen sage ich euch das ja jetzt. Ich glaube, so langsam check ich's. Ja, also der Lochmuster und Zopfdings, keltischer Sommer heißt es übrigens, weil Sommer wegen der Löcher und keltisch wegen dieses etwas komplexeren Zopfes auf der Rückseite. Wobei so ein richtig keltischer Zopf ist es dann doch nicht geworden. Vielleicht auch ganz gut, ist relativ individueller Zopf. Natürlich fallen mir immer noch Dinge ein, die ich tun könnte, um das Ganze zu verbessern. Das ist aber auch so, weil ich ein fürchterlich perfektionistischer Mensch bin und mir fällt immer noch was ein, was ich tun könnte, um das zu verbessern. Und deswegen mache ich, glaube ich, solche Sachen auch so oft in letzter Minute, weil dann kommt ganz klar der Punkt, wo ich sagen muss, egal, ob mir das jetzt gefällt oder nicht oder ob man es noch besser machen könnte oder nicht, dies ist der Punkt, wo ich einfach aufhören muss und irgendwas fertig machen. Wenn ich nur so vor mich hin entwerfen würde, dann würde wahrscheinlich nie irgendwas fertig, weil ich dann immer sagen würde, nee, das gefällt mir nicht und ich will das doch noch anders. Ich fange nochmal neu an und so. Also so gesehen ist das ganz gesund. Diese Entwerferei dieses Mal war allerdings so aufwendig, dass ich in meiner karg bemessenen Freizeit sonst praktisch nichts anderes mehr gemacht habe, als mich mit diesem Socken zu beschäftigen. Und das war dann doch ein bisschen viel. Möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Das Interessante ist, dass jetzt der zweifarbige Socken, den ich auch schon angefangen habe, sehr viel leichter ging. Das war ganz spannend. Also ich hatte auch da so Visionen von ja, irgendwie Blumen und dann bin ich losgezogen und habe mir dunkelgrüne Wolle gekauft und quietschorange. Ich bin mit beiden Farben nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich meine, das kommt daher, weil ich im Prinzip Wollmeisefarben will, aber Regia habe ich gekauft. Es liegt einfach auch daran, dass ich keine Zeit hatte, nach Pfaffenhofen zu fahren. Und ehrlich, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt die Wollmeise so ein Orange gehabt hätte, wie ich wollte. Also weiteres Argument fürs Färben. Ja, irgendwann vielleicht. Ja, auf jeden Fall, ich hatte dieses Grün und Orange. Das wollte ich nehmen. Und hatte auch eine Idee, wie das losgehen sollte. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und gedacht, wenn ich jetzt gleich zweifarbig anfange, meine Kursteilnehmerinnen, die kriegen ja eine Krise. Die haben alle noch nie Muster mit zwei Farben gestrickt, geschweige denn dann auch noch mit dem Nadelspiel oder so sockenmäßig in die Runde. Vielleicht wäre es doch ganz günstig, mit einem regulären Bündchen anzufangen. Türkische Socken haben kein Bündchen, das ist mir klar, aber dann hat man wenigstens eine Grundlage und es ist nicht alles so wackelig und schlabbrig. Habe ich also zuerst mit dem Bündchen angefangen, dann habe ich irgendwelche geometrischen Muster versucht, dann habe ich mir die angeguckt, dann fand ich die wieder blöd. Dann habe ich gedacht, ach, ich mache da so einen Saum. Dann dachte ich, ach, ich mache da so einen Saum und da, wo ich den Saum umknicke, da mache ich dann einen Streifen Orange. Also an sich als Idee gar nicht schlecht. Dann habe ich gedacht, ja, aber wenn ich jetzt nur eine Reihe Orange stricke, dann gibt es da diese komischen, kennt ihr das? Wenn ich habe alles rechts gestrickt und dann stricke ich eine Reihe links. Und wenn ich das mit zwei verschiedenen Farben mache, dann vermischen sich quasi die Farben so, weil um die linke Masche hängt ja immer, die kommt ja aus der rechten, die von drunter ist und das hängt dann so komisch um den Hals von der linken Masche immer. Und das wollte ich nicht und dann habe ich das wieder geändert und dann habe ich, war ja schon schlau genug und habe den Saum-Dings, was hinterher so umgeklappt wird, habe ich mit einer kleineren Nadel gemacht. Das war auch so ein Ding, ich habe diesen Lochmuster und Zopfsocken, den habe ich mit Nadelspiel Nummer 1,5 gestrickt. Ich habe es euch schon gesagt, gell? Mir ging das ja am Schluss so auf Senkel. Bloß damit ich ein Muster machen kann, was mit 64 Maschen rund um mir dann auch noch passt. Weil so viele Leute 64 Maschen nehmen, dachte ich, das ist dann günstig für eine Anleitung. Und es war jetzt auch so, dass von den Teilnehmerinnen zwei gesagt haben, dass diese Socken ihnen ein bisschen eng waren. Und ich habe gedacht, das zieht sie, also meine sind total weit. Und das ist, die haben gestrickt mit 2,5 und ich habe gestrickt mit 1,5 und meine Socken sind weiter als deren. Ich verstehe es auch nicht. Aber so ist es nun mal. Also habe ich jetzt, also für die türkischen Socken und diese Saumgeschichte, habe ich dann den ersten Teil etwas fester gestrickt und dann etwas lockerer, damit sich das nicht immer so nach außen umklappt und la la la. Und dann habe ich festgehangen und wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Dann habe ich gedacht, warte mal, wie war denn das mit, ich habe ja immer das Gefühl, ja, dann stricke ich ein bisschen und dann schreibe ich es auf und das wird schon. Und dann habe ich gedacht, hey, weißt du, kannst du jetzt mal einfach merken, wie das bei dir funktioniert und dass es immer gleich ist und nicht immer dieselben doofen Fehler machen. Und da habe ich mich hingesetzt und habe mit meiner Software da, habe ich dann grüne und orangene Kästchen gemacht und habe dann da so mein Muster reingemalt und habe gesagt, okay, das ist jetzt mein türkischer Socken. Und dann habe ich mir sogar noch was überlegt, wie ich das machen kann, dass man das in verschiedenen Größen und Weiten machen kann. Da bin ich ganz stolz. Und jetzt bin ich relativ zuversichtlich, weil das Muster steht so gut wie. Und wenn das Muster steht, ist das Stricken normalerweise relativ schnell gegessen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt also in mühevoller Kleinarbeit über Wochen gelernt, dass wenn das Muster steht, bei mir das Stricken relativ schnell geht und umgekehrt funktioniert es nicht, aber das ist ja auch für jeden anders. Fürs nächste Semester habe ich mir einen Kurs ausgedacht, wo ich nicht so viel vorbereiten muss. Auch der Spindelkurs war jetzt recht vorbereitungsintensiv, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Der war dann mit drei Teilnehmern, der war auch sehr nett und wir haben schon gesagt, wir machen nächstes Semester weiter. Also das Angebot steht, wenn irgendjemand in der Nähe von München und Umgebung lernen will, wie man mit der Handspindel spinnt, da gibt es dann einen Kurs, wahrscheinlich ab Oktober. Und ich werde des Weiteren anbieten, einen Kurs, der wahrscheinlich heißt Perfekt passende Pullover stricken ohne Anleitung. Und da erkläre ich all die Möglichkeiten, wie man so Pullover ohne Nähte stricken kann von oben. Also nicht nur Raglan, sondern auch mit eingesetzten Ärmeln und was es da alles so gibt, Rundpassen und so. Und zwar genau so, dass der dann hinterher passt. Vorne, hinten, lang genug, weit genug, eng genug. Da, wo man selber weiter wird, wird der Pulli auch weiter. Da, wo man selber enger wird, wird er auch enger. Und das kann ich euch alles erklären. Und ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen doof für euch, dass ich hier so viel Werbung mache, aber ich habe natürlich ein berechtigtes Interesse daran, dass meine Kurse voll werden. Und diese Kurse und dann die hoffentlich zu erwartenden Strickmuster, die ich da noch veröffentlichen will, sind der einzige Weg, wie ich dann aus diesem ganzen Strickspinnen-Handarbeitskomplex irgendwie, wie ich damit Geld verdiene. Deswegen, sorry, müsst ihr euch das immer wieder anhören. Aber die Kurse, ich glaube, es macht nicht nur mir Spaß, sondern auch den Teilnehmerinnen. Ich habe welche, die kommen immer wieder. Und ich kann sagen, die lernen auch alle ganz schön was. Das ist ziemlich spannend. Also ich habe da Leute, die gesagt haben, ich habe das noch nie geschafft und ich weiß auch nicht und bla und so. Und wenn ich denen das dann zeige und sage, wir machen jetzt Wickelmaschen und dann schauen sie an und sagen, das kapiere ich nie, das kann ich überhaupt nicht und so. Bis jetzt sind noch alle mit fertig gewickelten Maschen und Fersen da wieder rausgekommen und das finde ich dann schon ziemlich schön. Gut, ich habe bestimmt noch irgendwelche Ideen gehabt, was ich sonst noch so sagen soll zum Strickmuster entwerfen, aber ich finde so eine Stunde ist eine ganz gute Länge für den Podcast. Wie immer hoffe ich sehr, dass das nächste Mal nicht 4-5 Wochen auf sich warten lässt und ich hoffe auch sehr, dass ich diesen Podcast bald hochlade, weil das ist ja dann das nächste, das könnt ihr natürlich gar nicht sehen. Also ich nehme den dann auf, dann höre ich ihn mir nochmal an, dann wird er konvertiert, dann mache ich den Blogpost, in dem ich die Links mache. Das ist auch erstaunlich zeitaufwendig. Dann lade ich die Folge hoch, was auch interessant lange dauern kann, vor allen Dingen, weil ich eben teilweise stotterndes Internet habe. Muss ich dann immer wieder von vorne anfangen. Und dann ist der Blogpost endlich fertig und der Podcast da drin und dann könnt ihr euch das endlich anhören. Aber ich mache ja hier schon so eine Low-Level-Produktion. Also ich möchte nicht wissen, was dieser Typ, der Fiberbeat produziert, wie viel Arbeit der da reinsteckt in eine Folge, weil das ist abartig. Das ist ja tierisch editiert und zusammengedingst und das dauert bestimmt endlos lange. Ja, wahrscheinlich rede ich das nächste Mal über die perfekte Handtasche, weil das wollte ich dieses Mal schon, aber es ist für mich immer ganz günstig, über das zu reden, was mir gerade im Kopf umgeht, weil darüber rede ich dann sowieso und dann kann ich es mir auch gleich vornehmen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich freue mich immer von euch auch zu hören. Wie ihr alle wisst, das Blog ist creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist creativemother@web.de. Auf Ravelry bin ich Creative Mother, im Spinnrad-Club bin ich Creative Mother, auf Twitter bin ich Free Jazz Mama. Es gibt also viele Wege, mich zu erreichen und ich habe mich auch sehr gefreut, dass jemand, dessen Name mir gerade entfallen ist, mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen hat. Das fand ich auch ganz lieb, weil da denke ich nie dran, dass man das ja auch machen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dauert es nicht ganz so lange und ich wünsche euch frohes Stricken. Ciao. Da, 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 da